Wie schon von den Kolleginnen immer wieder auch angedeutet, geht es im nächsten Vortrag um die Fragen von Mythenbildung, um das Thema Vergewaltigung, wie Vorurteile auch eine Rolle spielen in der Urteilsfindung. Und da freut es uns besonders, Professorin Dr. Barbara Grahe begrüßen zu dürfen. Sie ist Professorin für Psychologie und Leiterin der Abteilung Sozialpsychologie an der Universität Potsdam, und einer ihrer Forschungsschwerpunkte ist insbesondere die Aggressionsforschung, sexuelle Aggression, Mediengewalt und Aggression und aggressives Fahrverhalten und der sozialen Informationsverarbeitung im juristischen Kontext, um den es heute gehen wird, also Vergewaltigungsmythen und Urteilsverzerrungen bei der Beurteilung von Sexualdelikten. Bitte.
Ja, vielen Dank für die Einführung, vielen Dank für die Einladung hier nach Wien. Ich freue mich, dass ich Ihnen etwas berichten kann aus unserer Arbeit. Will Sie schon mal vorwarnen, jetzt kommt der Bericht aus der Forschung, nicht aus der Praxis. Ich hoffe, dass es trotzdem gelingt, die beiden Bereiche zu verknüpfen und zu zeigen, dass auch mit Hilfe von Methoden aus der Grundlagenforschung man Fragen beantworten kann, die für die Praxis sehr bedeutsam sind. Ich möchte Ihnen ganz kurz, bevor ich einsteige, den Link zu der Studie, die ich heute Morgen kurz erwähnt habe, hier zeigen. Sie finden unter diesem Link Berichte aus 27 EU-Ländern inklusive Österreich zur juristischen Gesetzeslage, zu den institutionellen Verankerungen der Zuständigkeit für sexuelle Aggression. Unser Schwerpunkt in diesem Projekt ist Aggression im Jugendalter, aber die juristischen Ausführungen gehen auch darüber hinaus. Und Sie finden eben auch einen Überblick über die Forschungsbefunde. Ja, ich möchte beginnen, indem ich mein Thema ein bisschen einordne in das Problemfeld, von dem Sie aber etliche Rahmenbedingungen schon heute gehört haben. Wir haben schon mehrfach darüber gehört, dass es eine große Diskrepanz gibt zwischen der Zahl der angezeigten Vergewaltigungen und den Ergebnissen von Kriminalitätsbefragungen. Die einzige umfängliche Studie für Deutschland vom Bundesministerium für Familie, Senioren und Frauen und Jugend in Auftrag gegeben, haben wir auch heute schon gehört. Ich zeige Ihnen das jetzt noch einmal, um zum einen zu dokumentieren, dass ein erheblicher Anteil, nämlich hier 13% der befragten Frauen seit dem 16. Lebensjahr Erfahrungen gemacht haben, die laut strafrechtlicher Definition als sexuelle Gewalterfahrung zu bewerten sind. Das ist ein hoher Anteil gegeben, die Enge und Strenge der Definition. Und von diesen 13% haben ganze 5% Anzeige erstattet. Das heißt, wir müssen zunächst mal festhalten, der allergrößte Schwund findet statt in diesem allerersten Schritt, nämlich zwischen dem Erleben eines sexuellen Übergriffs und der Anzeige. Wenn wir jetzt die Fälle anschauen, die angezeigt worden sind, wie sieht es dann aus mit der Verurteilungsrate? Es gibt dazu eine interessante europäische Studie, die aus zwei Teilen besteht und die auch gleich noch mal kurz auftauchen wird. Im ersten Teil wurde für die Länder der EU anhand von statistischen Auswertungen die Verurteilungsrate ermittelt, nämlich die Zahl derjenigen angezeigten Fälle, die in einer Verurteilung des Täters gemündet sind. Und ich habe jetzt einfach mal einige Länder hier rausgegriffen, natürlich auch Österreich, um Ihnen zum einen zu zeigen, dass es durchaus nicht unerhebliche Variationen gibt zwischen den Ländern in Europa, dass aber insgesamt die Zahlen niedrig sind. In England und Wales sind sie ganz besonders niedrig. Das hat dazu geführt, dass das Thema dieser Schwundquote dort seit langem die öffentliche Diskussion und auch die Rechtspolitik bestimmt. Und Es gibt verschiedene Spekulationen, weshalb das ist. Eine Spekulation, die für unseren Zusammenhang hier nicht unwichtig ist, ist die, dass es auch damit zu tun hat, dass Urteile über Schuld und Unschuld von Angeklagten, von Laien, nämlich von Geschworenen, getroffen werden. Das ist wahrscheinlich zu kurz gegriffen, um dieses deutlich niedrigere diesen Prozentsatz zu erklären, aber ich wollte es nur mal in den Raum stellen, dass das dahinter stecken könnte. Jetzt wird natürlich, wenn wir von solchen Schwundquoten reden, von Kritikern immer gesagt, ja, das ist ja selbstverständlich, dass es eine hohe Schwundquote gibt. Auch bei allen anderen Delikten führt natürlich nicht jeder angezeigte Fall zu einer Verurteilung. Und dass also nur ein kleiner Anteil angezeigter Fälle in einer Verurteilung mündet, das ist keineswegs ein Spezialfall im Bereich der Sexualdelikte. Nun muss man versuchen, diesem Argument möglichst, so wie ich zumindest gelernt habe, mit Daten zu begegnen. Und das möchte ich tun anhand einer Datenquelle, die sehr nützlich ist, nämlich des European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics, das in regelmäßigen Abständen veröffentlicht wird. Und man kann zum Beispiel, das sind jetzt die Daten für Deutschland, im Hinblick auf die Vergewaltigungsanzeigen sich anschauen, wie sich die Zahlen über die Zeit verändern. Und Sie sehen hier sehr deutlich, das sind die Zahlen für die angezeigten, also für die angezeigten Fälle, in denen ein Tatverdächtiger ermittelt werden konnte, pro 100.000 und darunter die Zahl der Verurteilungen. Und es geht weniger um die absoluten Zahlenverhältnisse hier, sondern um die Veränderung über die Zeit. Und Sie sehen, wir finden eine Zunahme der tatverdächtigen Zahlen und wir finden im gleichen Zeitraum einen sehr drastischen Rückgang der Verurteilungsrate. Nun kann man mit Juristinnen und Juristen trefflich darüber streiten, mit welchen anderen Delikten man diese Zahlen vergleichen kann. Und das ist natürlich ein Problem, so ein Vergleich. Aber man könnte jetzt vielleicht sagen, Körperverletzung könnte ein Vergleichsdelikt sein. Wie sehen diese Daten analog dafür aus? Wir sehen über den gleichen Zeitraum eine deutliche Zunahme der Tatverdächtigen und wir sehen eine noch höhere, aber in der Größenordnung vielleicht doch vergleichbare Veränderung oder Zunahme der Verurteilung. Man könnte auch sagen, okay, wir schauen uns an, wie sieht es aus bei Raub? Und wir stellen fest, bei Raub sieht es auch wieder anders aus als bei Körperverletzung. Wir finden einen Rückgang der Tatverdächtigen und wir finden Konstanz bei den Verurteilungen. Und das heißt, wenn man jetzt nur dieses Bild anschaut, denke ich, kann man schon mit aller Vorsicht den Punkt machen, dass das Muster für Vergewaltigung anders aussieht als für andere Delikte. Und wenn man so ein Konzept im Kopf hat, wie das der Gerechtigkeitslücke, von dem wir hier sprechen, das ist auch in der englischen Literatur unter dem Stichwort Justice Gap sehr prominent, dann kann man sagen, vielleicht haben wir hier einen ersten Anhaltspunkt, um eine solche Gerechtigkeitslücke zu identifizieren. Ich möchte noch mal ganz kurz Ihnen die juristischen Definitionen des Vergewaltigungstatbestandes in Deutschland und in Österreich zeigen. Nicht, weil ich der Ansicht wäre, Sie kennten das nicht, sondern weil ich darauf hinweisen möchte, dass einige der Aspekte, die in meinem Vortrag gleich noch eine Rolle spielen werden, hier gar nicht erwähnt sind. Zum Beispiel die Unterscheidung zwischen verschiedenen Täter- und Opferbekanntschaftsverhältnissen. Wenn man sich die juristische Definition anguckt, spielt es keine Rolle, ob der Täter der Ex-Freund, der Nachbar oder der Fremde hinterm Busch war. Und es wird auch in beiden, oder es wird auch ein Punkt benannt, der wichtig ist, nämlich, dass es nicht nur um die Androhung oder den Einsatz von Gewalt, von körperlicher Schädigung geht, sondern auch um die Ausnutzung von Widerstandsunfähigkeit oder schutzloser Lage. Wenn wir jetzt uns diese hohen Schwundquoten anschauen, dann gibt es sicherlich dafür viele Erklärungen. Ich möchte eine Erklärungslinie herausgreifen und etwas genauer beleuchten, nämlich die Erklärung, dass es etwas damit zu tun hat, was für eine soziale Repräsentation von Vergewaltigung in den Köpfen der Menschen vorherrscht. Und ich möchte das anhand von zwei Konstrukten tun, die Ihnen auch nicht neu sind, auch heute schon eine Rolle gespielt haben. Zum einen dem Stereotyp der echten Vergewaltigung und zum anderen dem Konzept, dem damit verwandten Konzept der Vergewaltigungsmythen. Das Stereotyp der echten Vergewaltigung, das kennen Sie alle, das besagt eben, eine echte Vergewaltigung erkennt man daran, dass ein fremder Täter bei Nacht und Nebel im dunklen Park mit Einsatz oder Androhung von körperlicher Gewalt einem Opfer zu Leibe rückt, das sich aktiv wehrt, anschließend sofort zur Polizei geht und obendrein auch noch Verletzungsspuren aufweist, die man sichern kann. Wenn man Menschen solche Schilderungen vorlegt, dann haben sie in aller Regel überhaupt kein Problem zu entscheiden, hier handelt es sich um eine Vergewaltigung. Das Problem bei dieser Konstruktion ist nicht so sehr, dass es eine klar umrissene Situation ist, sondern dass alle Fälle, die Merkmale aufweisen, die zu diesem Stereotyp nicht passen, aus dem Verständnis von Vergewaltigung ausgegrenzt werden. Und, auch das ist schon angeklungen, nicht nur bei Dritten, die diese Tatbeschreibung hören, sondern auch bei den Betroffenen selbst. Darüber gibt es hinreichend viele systematische Studien, dass Frauen, denen, die gegen ihren Willen zum Geschlechtsverkehr gebracht worden sind, von jemandem, den sie gut kannten, in ihrer eigenen Wohnung, bei dem sie sich nicht gewehrt haben vor Angst, dass die selbst auf die Frage, sind sie schon mal vergewaltigt worden, Nein antworten. Weil es einfach in ihrem Konstrukt, in ihrer Konstruktion von Vergewaltigung nicht enthalten ist. Jetzt kann man natürlich auch wieder sagen, und ich habe gerade jetzt auf der Fahrt nachher so einen passenden Artikel, der gerade im Oxford Law Journal erschienen ist, gelesen, von jemandem, der sagt, was heißt hier Stereotyp? Das ist kein Stereotyp, das ist die Wirklichkeit. Das ist der klare Fall. Und auch da stellt sich wieder die Frage, welche Daten können wir anbieten, um zu zeigen, es handelt sich hier um ein Stereotyp. Und eine Möglichkeit wäre zu sagen, wenn wir jetzt zeigen können, dass dieser Fall mitnichten der häufigste oder der gängigste ist, dann haben wir einen ganz guten Punkt zu sagen, es handelt sich um ein Stereotyp. Also schauen wir nochmal auf einige Daten aus der Wirklichkeit. Wiederum aus der schon zitierten Studie. Zumindest kann man hier sagen, wenn man das Bekanntschaftsverhältnis zwischen Opfern und Tätern anschaut, eben die 13% der Frauen, denen sexuelle Gewalt widerfahren war, dann stellen wir fest, die fremden Täter sind die ganz klare Minderheit. Fast 50% der Fälle, um die es hier geht, beinhalten den gegenwärtigen oder früheren Partner als den Täter. Also kann man sagen, der Fremde, der hinterm Busch hervorspringt, ist auf jeden Fall nicht der typische Vergewaltigungstäter. Gleiches kann man sagen für den Tatort. Fast 70% der berichteten Fälle fanden in der eigenen Wohnung statt. Nur ein ganz kleiner Prozentsatz in einem öffentlichen Ort. Da würde ich sagen, kann man auch wieder argumentieren, das Stereotyp der echten Vergewaltigung ist wirklich ein Stereotyp. Ich möchte jetzt mal ganz kurz in diesem Zusammenhang auf den zweiten Teil dieser EU-Studie, aus der ich Ihnen eben schon die Verurteilungsquoten gezeigt habe, zurückkommen. Und zwar wurde im Rahmen dieser Studie in ausgewählten Ländern eine Aktenanalyse von 100 Fällen gemacht. Einige von Ihnen kennen diese Studie sicher. Und diese Fälle wurden dann von der Anzeige bis zum Ende, was immer das war, verfolgt. Und ich zitiere hier aus der Schlussfolgerung, aus dem informativen deutschsprachigen Bericht von Corinna Seid über die 100 Wiener Fälle, in Deutschland waren es 100 Stuttgarter Fälle, die sagt, der Anteil der Fremdtäter an den Anzeigen und den Verurteilungen ist immer noch viel höher, als Prävalenzstudien es nahelegen. Das heißt, aus den Fällen, die tatsächlich passieren werden, kommen selektiv diejenigen überhaupt schon mal zur Anzeige, die diesem Vergewaltigungsstereotyp eher entsprechen. Demzufolge dominieren die auch in den Akten. Sie sagen weiterhin, dies lässt den Schluss zu, dass noch weitere Anstrengungen zu unternehmen sind, um die Erstattung einer Anzeige wegen Vergewaltigung, die nicht diesem Stereotyp des Überfalls durch den Fremdtäter entspricht, zu erleichtern. Und damit es auch jeder versteht, wird noch hinzugefügt, gemeint sind Vergewaltigungen durch den Partner und Ex-Partner. Und genau dasselbe Bild zeichnet die Aktenanalyse für die deutschen Fälle. Diese Fälle, die dem realen Vergewaltigungsstereotyp entsprechend tauchen überproportional oft bei den Anzeigen, in den Prozessen auf und prägen damit in einem ziemlich fatalen Zirkelschluss natürlich auch die Vorstellung, dass das genau eben die typische Vergewaltigung sei. Das heißt, es ist ein Selektionsmechanismus, der das Stereotyp weiter verstärkt und zementiert. Gut, ich hatte gesagt, ein damit verwandtes Konzept sind die Vergewaltigungsmythen. Man kann die auf unterschiedliche Weise definieren. Ich habe jetzt eine Definition aus der aktuellen Diskussion herausgegriffen von meinen Bielefelder Kollegen, Gerger und Mitarbeitern. Die sagen, beschreibende oder wertende Aussagen über sexuelle Gewalt, ihre Gründe, Erscheinungsformen und Umstände sind Vergewaltigungsmythen, die dazu dienen, sexuelle Aggression von Männern gegenüber Frauen zu leugnen, herunterzuspielen oder zu rechtfertigen. Und aus dem Instrument, was Sie entwickelt haben zur Erfassung dieser Vergewaltigungsmythen, habe ich Ihnen hier drei Beispielaussagen zitiert, damit Sie einen Eindruck bekommen, welche Fragen da oder welche Aussagen dort vorkommen. Dieses Instrument wird gleich auch noch mal eine Rolle spielen, wenn ich Ihnen unsere Forschungsergebnisse berichte. Die Personen sollen eben immer sagen, in welchem Ausmaß sie diesen Aussagen zustimmen. Entweder lehnen sie völlig ab oder sie stimmen völlig zu oder ein Spektrum dazwischen. Jetzt könnte man, und das hat die Autorin, deren Artikel ich gerade schon erwähnt habe, in dem Oxford Law Journal gesagt, jetzt könnte man ja sagen, ja, aber diese Vergewaltigungsmythen, an die glaubt doch nicht wirklich jemand. Das sind doch Strohmänner, die ihr da errichtet. Also die Gesellschaft ist inzwischen so aufgeklärt, das denkt keiner. Und deswegen, denke ich, sollte ich Ihnen kurz zumindest einen Beleg dafür bringen, dass die Menschen tatsächlich noch in diesen Kategorien über Vergewaltigung denken. Und ich vermute mal, dass der für Deutschland so zentrale Fall von Jörg Kachelmann es auch bis nach Österreich in die Zeitschriften und Zeitungen geschafft hat und sie also in etwa den Hintergrund kennen. Es gab zu diesem Fall Kachelmann ein Dossier in der Zeit, die ja auch nicht gerade als Boulevardorgan gilt. Und darin fand ich einen sehr aufschlussreichen Passus. Die Autorin, eine sehr bekannte Gerichtsjournalistin in Deutschland, Sabine Rücker, schreibt, es soll also eine Eifersuchtsszene gegeben haben, wie von der Frau geschildert. Auch habe danach die Zeugin die Beziehung zu ihm beendet, aber er habe das akzeptiert und sei in ein Hotel gefahren, um dort zu übernachten. Dann, der Rezeptionistin jenes Hotels erschien der Überraschungsgast beim Einchecken gegen 3.30 Uhr morgens weder aufgewühlt noch besorgt. Sie schildert ihn eher als entspannt. Lächelnd habe er sich nach einem Zimmer erkundigt und noch ein Weilchen mit ihr geplaudert. Hier steht zwar nicht in Riesenlettern drüber Vergewaltigungsmythen, aber ich denke, der Subtext dieses Passus ist ganz klar. Männer, die eine Frau gerade vergewaltigt haben, sind nicht entspannt. Sie plaudern auch nicht mit der Rezeptionistin, sondern man sieht ihnen an, dass sie gerade was Schlimmes getan haben. Da aber Herr Kachelmann diese Signale nicht ausgesendet hat, ist das ein klarer Hinweis darauf, dass er dies ihm zur Last gelegte Tat nicht begangen hat. Das ist also, wenn Sie so wollen, ein Beispiel aus dem Diskurs über Vergewaltigung, mit dem wir es zu tun haben. Und ich habe mal ein Beispiel noch recherchiert, weil ich vor 2 Jahren einen Vortrag in Vorarlberg gehalten habe. Und es ist ein Fall aus Österreich, den Sie sicher besser kennen als ich, dieses Bürgermeisters, dem auch zur Last gelegt worden ist, eine Frau vergewaltigt zu haben. Und da fand ich eben zum Beispiel auch in der Zeitschrift, in der Online-Ausgabe Vorarlberg Online, Sie müssen selber beurteilen, wie seriös das ist, aber auch interessante Stellungnahmen. Gutes Urteil hieß Einstellung im Zweifel für den, oder Freispruch im Zweifel für den Angeklagten. Theoretisch könnte es jeden Mann treffen, dass eine Frau daherkommt und behauptet, er hat sie vergewaltigt. Damit kann Frau den Ruf jedes Mannes komplett ruinieren. Und das Getue stinkt zum Himmel, sie wird es halt nicht ertragen haben, nur eine Geliebte zu sein. Also auch das sind eben Belege dafür, dass durchaus Vergewaltigungsmythen in den Köpfen der Leute vorhanden sind. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass das eben ja, Hintergründe, soziale Konstruktionen sind, die zum Thema Vergewaltigung existieren, dann muss man im nächsten Schritt fragen, finden die denn oder in welcher Form finden die Gang in Entscheidungsprozesse über juristische in juristischem Kontext über Vergewaltigungsanzeigen. Und ich möchte dazu eine Unterscheidung kurz einführen aus der Grundlagenforschung der sozialen Informationsverarbeitung, wie Menschen ganz generell mit neuen Informationen umgehen, wie sie sie verarbeiten. Und wir unterscheiden zwischen zwei grundlegenden Formen. Die eine nennen wir datengesteuert. Das heißt, wir schauen uns an, welche Informationen haben wir über den Fall, der uns vorliegt. Und wir verarbeiten diese Informationen sozusagen vom Kleinen zum Allgemeinen zu einem Eindruck. Umgekehrt denken können wir auch, und das sind sozusagen einander ergänzende Strategien, schemagesteuert denken. Wir haben eine allgemeine Vorstellung, zum Beispiel über Vergewaltigung, und die wenden wir jetzt auf den Einzelfall an und interpretieren diesen Einzelfall im Lichte unseres vorgefertigten Schemas. Und man weiß auch ziemlich genau, wann Menschen die eine oder die andere Strategie anwenden. Immer wenn es schnell gehen muss und es nicht so genau darauf ankommt, dass alles stimmt, dann denken wir eher schemagesteuert. Immer wenn es wichtig für uns ist, denken wir eher datengesteuert. Wenn man jetzt diese Unterscheidung anwendet auf juristische Entscheidungsprozesse, dann kann man, denke ich, ganz klar sagen, von der Norm her sollten solche Entscheidungen datengesteuert sein. Sie sollten sich den Einzelfall genau angucken, Daten sammeln über den Einzelfall, das kann man dann auch Beweise nennen oder Belege, und aus diesen Einzelfallinformationen auch ein einzelfallbasiertes Urteil fällen. Wenn man jetzt zeigen kann, dass in diese juristischen Entscheidungsprozesse schemagesteuerte Urteile, also vorgefertigte Urteilsmuster, die zu dem Fall gar nicht passen müssen, Einfluss nehmen, kann man sagen, das ist ein Entscheidungsprozess, der Norm, wie solche Entscheidungen ablaufen, zuwiderläuft. Also stellt sich im nächsten Schritt für uns die Frage, ist das tatsächlich so? Ich habe schon öfter mit Juristen diskutiert, die sagen, ja, natürlich gibt es Vorurteile und Stereotype, aber nicht bei uns. Wir schalten die ab. Wenn wir uns diesen Fällen nähern, ich habe auch schon interessante Diskussionen erlebt, wie die Gruppen sich das dann zugeschustert haben. Also ja, vielleicht bei den Staatsanwälten, aber nicht bei den Richtern. Und da kann man sich dann als Psychologin gut zurücklehnen und zu sagen, das müsst ihr untereinander ausmachen. Auf jeden Fall sind die der Ansicht, sind einige Menschen in diesen Berufsgruppen der Ansicht, sie könnten diese schemagesteuerten Urteilsprozesse ganz einfach ausschalten und ausblenden. Und unsere Forschung läuft jetzt darauf hinaus, zu fragen, können sie das wirklich? Oder können wir nachweisen, dass Informationen bei der Urteilsbildung berücksichtigt werden, die dieser Norm der datengesteuerten Informationsverarbeitung klar zuwiderlaufen? Und dazu kann man mehrere methodische Zugangsweisen wählen. Man kann, wie die Kollegen aus dem EU-Projekt das zum Beispiel gemacht haben, tatsächlich angezeigte Fälle anhand der Ermittlungsakten und auch anhand von Interviews mit den Ermittlern auswerten, im Hinblick darauf, welche Rolle solche Stereotypen Denkstrategien spielen. Das hat den Vorteil, dass man es mit realem und komplexem Fallmaterial zu tun hat. Es hat aber auch den Nachteil, dass die Fälle alle anders sind und man nie weiß, weshalb man unterschiedliche Interpretationen bekommt. Deswegen ist ein zweiter ergänzender Zugang, den wir gewählt haben, nämlich mit Simulationsstudien zu arbeiten, mit der Beurteilung fiktiver Fälle, die den Vorteil haben, dass man nur diejenigen Informationen über den Fall verändern kann, die einen speziell in ihrer Wirkung interessieren, was eben in der Wirklichkeit nicht funktioniert. Der Nachteil ist natürlich, die Informationen sind sehr komprimiert und wesentlich weniger komplex, als sie es in der Realität wären. Wir gehen also in unserer Forschung davon aus, dass bei der Beurteilung von Vergewaltigungsfällen Urteile vom Stereotyp der echten Vergewaltigung und von Vergewaltigungsmythen beeinflusst werden. Das heißt also, von schematischen Urteilsprozessen, die eigentlich außen vor bleiben müssten. Und zwar in der Weise beeinflusst werden, dass die Wahrscheinlichkeit einer Täterschuld für immer geringer gehalten wird, je weiter ein Fall von diesem Stereotyp der echten Vergewaltigung abweicht und in analogem Maße die dem Opfer zugeschriebene Mitverantwortung steigt. Und zwar insbesondere bei solchen Personen, die eine besondere Affinität zu diesen Vergewaltigungsmythen haben. Wir verwenden, wie gesagt, fiktive Fallbeschreibungen, in denen immer eine Situation geschildert wird, in der es zu einer sexuellen Handlung kommt, die von der Frau in diesen Szenarien eindeutig nicht gewollt wird. Also es kommt immer ein klares Nein in diesen Szenarien vor. Was sich unterscheidet, ist der Bekanntschaftsgrad zwischen Opfer und Täter, den wir variieren. Und was sich auch unterscheidet, ist die Strategie, die der Täter zur Erzwingung sexueller Handlung einsetzt, nämlich entweder physische, körperliche Gewalt androht oder einsetzt oder den Umstand ausnutzt, dass das Opfer zu alkoholisiert ist, um sich zu wehren. Und außerdem messen wir bei unseren Probandinnen und Probanden das Ausmaß, in dem sie Vergewaltigungsmythen zustimmen, zum Beispiel diesen Items, die ich Ihnen vorhin gezeigt habe. Ich möchte Ihnen vor allen Dingen zwei Studien heute vorstellen. Ob wir zu der dritten noch kommen, weiß ich nicht. Vielleicht gibt es dann in der Diskussion noch Möglichkeiten, dass ich das nachtrage. Zwei Studien, die mit angehenden Juristinnen, also Gerichtsreferendarinnen in Deutschland und mit erfahrenen Rechtsanwälten und Rechtsanwältinnen durchgeführt wurden. Also es gab in der ersten Studie mit den Gerichtsreferendarinnen insgesamt 6 fiktive Fallschilderungen. Variiert wurde zum einen die Beziehungskonstellation, das heißt, der Täter war entweder ein Fremder, ein Bekannter oder ein früherer Partner. Und es gab diese beiden aggressiven Strategien, nämlich entweder die körperliche Bedrohung oder die Ausnutzung der Alkoholisierung des Opfers. Wir haben in dieser Studie, das will ich kurz noch erwähnen, auch noch einen weiteren Punkt variiert. Wir haben nämlich der einen Hälfte der Teilnehmer vor allem anderen nochmal den Gesetzestext des Paragraphen 177 Strafgesetzbuch gegeben, der anderen Hälfte nicht. Der Sinn war, dass wir eben wissen aus der Grundlagenforschung, dass solche schematischen Informationsverarbeitungsprozesse vor allen Dingen dann wahrscheinlich sind, wenn man kein datenbasiertes Wissen hat. Also wir greifen vor allen Dingen dann auf unsere Schemata und Vorurteile zurück, wenn wir es nicht besser wissen. Wenn wir Detailwissen aus eigener Anschauung haben, brauchen wir das nicht. Wir haben gesagt, okay, vielleicht haben ja diese Gerichtsreferendarinnen, in deren Ausbildung sexuelle Aggression, sexuelle Gewaltdelikte nie eine Rolle gespielt haben, weil das im Curriculum nicht enthalten ist. Vielleicht wissen die einfach gar nicht, wovon die Rede ist. Und um das auszuschalten, haben wir halt der einen Hälfte diesen Gesetzestext nochmal zur Erinnerung gegeben. Und die Vergewaltigungsmythen. Akzeptanz erfasst. Die strafrechtliche Verantwortung des Angeklagten sollte eingeschätzt werden und auch die Mitschuld der Frau. Hier sehen Sie jetzt zunächst mal die Beurteilung der Täterverantwortung. Sie erinnern sich, dass ich vorhin gesagt habe, das Bekanntschaftsverhältnis zwischen Opfer und Täter ist weder in Deutschland noch Österreich Teil der juristischen Definition des Tatbestandes. Sollte man erwarten, dass es demzufolge auch keine große Rolle spielt bei der Beurteilung der Täterschuld. Wir sehen hier aber, und die Unterschiede sind statistisch überzufällig, es gibt einen Effekt. Die Täterschuld ist zwar insgesamt recht hoch, die Skala ging von 1 bis 7, aber sie ist signifikant niedriger, wenn es sich um einen Bekannten handelt, als einen Fremden, und noch niedriger, wenn es sich um einen Ex-Partner handelt. Und der Vorteil eben dieser zugegebenermaßen künstlichen, reduzierten Szenarien, ist, dass wir eben genau diesen Aspekt variieren können und die anderen konstant halten, was man halt bei den realen Fällen nie kann. Und wir sehen auch bei der Täterverantwortung, dass es viel schlimmer eingeschätzt wird von unseren angehenden Juristinnen, wenn der Täter körperliche Gewalt androht, als wenn er die Widerstandsunfähigkeit des Opfers ausnutzt. Schauen wir uns jetzt die Opfermitschuldurteile an, sehen wir das genau spiegelverkehrte Bild. Je enger die Beziehung, desto höher die Opfer- und Täterverantwortung. Und bei den Strategien ganz genauso. Und das ist nochmal ein wichtiger Punkt, der mir heute Morgen schon durch den Kopf ging, als es um die Frage ging, ob es legitim ist, sozusagen zu fragen, ob die Opfer sich unvorsichtig verhalten in bestimmten Kontexten. Ich denke, das Hauptproblem in diesem Bereich ist, dass wir so eine Art Psychologik in den Urteilen finden. Das ist in dem Moment, wo ich sage, das Opfer hat sich unvorsichtig verhalten, ich die Täterschuld proportional reduziere. Und diese Urteile sind aber logisch unabhängig voneinander. Natürlich kann ich sagen, es ist nicht gerade schlau von mir, nachts um 3 durch den Tiergarten zu gehen in Berlin. Und wenn ich um meine Sicherheit besorgt bin, dann unterlasse ich das auch. Aber wenn mich in dieser Situation jemand vergewaltigt, hat er 100% Schuld und nicht die Prozent weniger, die ich meiner Unvorsichtigkeit zuschreibe. Und das ist, glaube ich, das Hauptproblem. Und was man hier halt sehr schön sieht, ist, die Leute urteilen aber genau nach dieser Psychologik. Alles, was ich dem Opfer zuschiebe, ziehe ich dem Täter ab. Und so kommen eben diese schlechten Ausgangsbedingungen für Verurteilungen zustande. Wenn wir jetzt gucken, wie sieht es jetzt aus mit dem Effekt, den diese Vergewaltigungsmythenakzeptanz hat? Ich habe die Leute jetzt hier anhand ihrer Antworten auf unser Instrument in 4 Gruppen eingeteilt. Menschen, die den Vergewaltigungsmythen sehr wenig anhängen, die fast alle verneinen diese Aussagen, bis hin zu denjenigen, die ihnen sehr stark anhängen, die diesen Aussagen zustimmen. Und auch da sehen Sie dieses schöne spiegelbildliche Muster. Je höher die Vergewaltigungsmythenakzeptanz, desto eher wird der Täter entlastet. Proportional dazu wird das Opfer belastet. Und hier ist eben zu sagen, alle diese Urteile basieren auf exakt dem gleichen Input. Die haben genau die gleichen Fallschilderungen gelesen. Also alle Varianz, die hier zustande kommt, ist in den Köpfen der Leute zu verankern und nicht in den Fällen. Und das ist eben was, das können Sie mit so einem experimentellen Design, können Sie das zeigen. Mit realen Fällen geht das einfach nicht. Ja, ob der Paragraph gezeigt wurde oder nicht, hatte genau 0 Effekt. Das ist insofern für uns interessant, weil wir jetzt sagen können, dieser stereotype Urteilseinfluss, den wir zeigen können, ist nicht auf mangelnde Kenntnis der Gesetzeslage zurückzuführen. Und wir haben auch keine Geschlechtsunterschiede bei der Einschätzung von Täterverantwortung und Opfermitschuld bei den angehenden Juristinnen und Juristen. Das ist immer ein Befund, der Leuten nicht gut gefällt, die einfach schnell fordern, wir brauchen mehr Frauen bei den Gerichten. Ich bin überhaupt kein Anhänger dieser These. Ich würde sagen, es kommt auf die Einstellungen an, die die Leute in ihren Köpfen haben. Und die können bei Männern und bei Frauen entweder vorteilsbehaftet sein oder eben auch nicht. Kurzer Einschub zu der Frage, ist es denn jetzt wiederum so, dass Vergewaltigung einfach nur ein Delikt unter vielen ist und dass es bei anderen eben genauso aussehen würde, wenn man jetzt die Täter-Opfer-Konstellation berücksichtigen würde. Und wir haben zu diesem Zweck eine Studie gemacht, diesmal mit unseren Studentinnen und Studenten, wo wir zu unseren Vergewaltigungsdelikten parallele Raubdelikte konstruiert haben. Parallel insofern, als auch dort die Beziehung zwischen Opfer und Täter variiert wurde und die eingesetzte Strategie, entweder Gewaltandrohung oder Ausnutzen der Widerstandsunfähigkeit des Opfers. Und wenn wir jetzt hier zunächst mal diese beiden Strategien, Gewalt oder Alkohol, anschauen, dann sehen wir, das ist jetzt eine neue Studie, aber Sie sehen, dass für die Vergewaltigungsdelikte, das sind hier die gelben und da die blauen, dass wir da genau wieder dasselbe Muster finden. Gewalt ist schlimmer als Alkoholisierung auszunutzen. Wir finden aber bei den Raubdelikten nichts Analoges. Diese beiden grünen Balken sind statistisch nicht signifikant unterschiedlich und die beiden roten bei der Opfermitschuld ebenfalls nicht. Das heißt, wir beziehen diese Information ein, wenn es um Sexualdelikte handelt, aber nicht, wenn es sich um Raub handelt. Und genau oder fast noch deutlicher sieht man es jetzt bei den Bekanntschaftskonstellationen. Bei der Täterverantwortung spielt es überhaupt keine Rolle, ob der Täter ein fremder Bekannter oder Ex-Partner ist, und bei der Opfermitschuld ist es auch nicht relevant, wenn es um Raub geht. Und bei der Vergewaltigung sehen wir wieder unser bekanntes Treppenmuster im Spiegelbildformat. Und auch da kann man dann wieder sagen, es ist offensichtlich doch so, dass es sich hier um einen besonderen Fall handelt und man nicht einfach sagen kann, ja, das ist eben halt so in der juristischen Entscheidungsfindung. Dann zu der zweiten Studie, 122 erfahrene Rechtsanwältinnen. Das ist eine Studie in Kollaboration mit einer Diplomandin, die auch zuvor ein Jurastudium abgeschlossen hat und demzufolge über die Kontakte verfügte, diese Stichprobe zu erschließen. Das ist nicht einfach gewesen. Und die auch über das notwendige juristische Wissen verfügte, eine Konstruktion hier zu wählen, angelehnt an die Zivilprozessordnung, in dem diese Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen sich vorstellen sollten, einen Fall zu übernehmen unter dem Rahmen, dass ihr Honorar für diesen Fall abhängig war vom Ausgang des Verfahrens. Das heißt, wenn wir das in strafrechtlichen Rahmen eingebettet hätten, dann hätten die den Fall vermutlich übernommen, egal wie sie die Erfolgschancen eingeschätzt hätten, weil das Honorar nicht daran geknüpft war. Hier ging es also um Prozesskostenhilfe in einem Zivilverfahren. Und das war für uns deshalb wichtig, weil wir die Bereitschaft, diesen hypothetischen Fall zu übernehmen, als ein Indikator für die Einschätzung der Erfolgsaussichten und das wiederum für einen Indikator der Wirksamkeit unserer stereotypen Urteilsmuster nehmen konnten. Wir haben dann auch wieder vier fiktive Fälle gegeben, die Vergewaltigungsmythen bedienten. Es ging in zwei Fällen um bekannte Partner, in zwei um Ex-Partner. Wir haben dann noch zusätzlich variiert, wer Alkohol getrunken hat, beide oder nur die Frau. Das kann ich aber schon gleich sagen, das ist unerheblich für die Ergebnisse gewesen. Und wir haben als kritische abhängige Variable ein Maß gehabt, das haben wir genannt, also Engagement für den Fall, Bereitschaft, diese Frau, die da kommt, vor Gericht zu vertreten. Und dieses Engagement setzte sich aus verschiedenen Aspekten zusammen, zum Beispiel, wie plausibel fanden Sie die Opferschilderung, wie schätzen Sie die Erfolgsaussichten eines solchen Verfahrens ein, wie hoch sollte Ihrer Ansicht nach ein angemessenes Schmerzensgeld sein, solche Aspekte. Zunächst mal sage ich Ihnen, was nicht rausgekommen ist. Also wir fanden keinen Geschlechtsunterschied und wir fanden auch keinen Effekt oder keinen Zusammenhang der Urteile mit der Berufserfahrung, die im Schnitt bei 13 Jahren lag. Wir fanden auch keinen Effekt dieser verschiedenen Alkoholkonstellationen, aber wir fanden bei allen vier Fällen einen durchschlagenden Effekt der Vergewaltigungsmythenakzeptanz auf die Fälle. Ich habe das jetzt für Sie versucht, ein bisschen eingängiger aufzubereiten. Wenn jetzt die Vergewaltigungsmythenakzeptanz völlig unbedeutend wäre für die Bereitschaft, sich für den Fall zu engagieren, dann würden wir eine 50-50-Verteilung erwarten. Sozusagen die Balken alle auf dem roten Strich. Sie sehen auf den ersten Blick, das ist nicht der Fall. Und was diese Grafik zeigt, ist, dass zum Beispiel bei Fall Nummer 1, bei denjenigen Rechtsanwältinnen, die eine geringe Zustimmung zu unseren Vergewaltigungsmythen hatten, also die Vergewaltigungsmythenakzeptanz niedrig war, sich ungefähr 65% für den Fall engagieren würden. In der Gruppe der Personen mit hoher Vergewaltigungsmythenakzeptanz sind es nur 35%. Und das zieht sich durch die Fälle durch. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass eine erfahrene Rechtsanwältin, ein erfahrener Rechtsanwalt bereit ist zu sagen, für diesen Fall würde ich mich stark machen, wenn er in meiner Praxis auftauchte, die hängt signifikant davon ab, welche Vorstellungen über Vergewaltigung in den Köpfen dieser Personen vorhanden sind. Je kritischer sie diesen Vergewaltigungsmythen gegenüberstehen, desto höher ist die Bereitschaft, sich zu engagieren. Und mit aller Vorsicht, denn es handelt sich natürlich auch hier wieder nur um kurze Schilderungen und keine ausführliche Exploration, kann man sagen, es macht offensichtlich einen Unterschied, an wen eine Frau, die eine anwaltliche Repräsentanz hier sucht und das nicht eben über eine Beratungsstelle und die Prozessbegleitung macht, an wen sie gerät. Und das heißt eben schon, dass in diese professionellen Urteile eben solche schemagesteuerten Muster einfließen. So, jetzt gucke ich an die Moderatorin. 5 Minuten? Die habe ich aber auch noch. Ja. Gut, dann will ich noch ganz kurz eine Frage anschneiden, die wir auch versucht haben, empirisch zu beantworten, nämlich, was kann man jetzt machen? Wie kann man diese Vergewaltigungsmythen attackieren und zerstreuen? Und wir haben ja heute Morgen schon sehr zu meiner Freude ein sehr engagiertes Plädoyer für eine Daten, also Empirie und Theorie basierte Konzeption für Präventions- und Interventionsmaßnahmen gehört. Und wir sind jetzt erstmal eingestiegen und haben gesagt, wir wollen schauen, ob denn eine Methode, Vergewaltigungsmythen zu attackieren, zu entkräften, die man in der Praxis sehr häufig findet, überhaupt wirksam ist. Und diese Praxis sieht so aus, das ist jetzt eine beliebige Stichprobe aus unserem Vorrat an Aufklärungsbroschüren, dass man auf der einen Seite einen Vergewaltigungsmythos in den Raum stellt. Das ist hier auf der linken Seite passiert und auf der anderen Seite ihn entkräftet. Und das ist auch, finde ich, wieder ein schönes Beispiel, wo Grundlagenforschung und Anwendung zusammenarbeiten kann. Wir wissen aus der Grundlagenforschung, dass es so etwas gibt wie den sogenannten Schläfer- oder Sleeper-Effekt. Dass wenn man eine Botschaft aufnimmt, dass man nach einer Weile vergisst, aus welcher Quelle die kam und ob die richtig oder falsch war. Und das Vorgehen hier ist zunächst vielleicht mal intuitiv plausibel. Man sagt hier, so ist es falsch und wir sagen euch jetzt, wie es richtig ist. Und wir wollten einfach wissen, eben bewaffnet mit unserer Grundlagenerkenntnis, dass es diesen merkwürdigen Effekt gibt, dass die Leute nach einer Weile sich zwar noch an den Inhalt einer Aussage erinnern, aber nicht mehr, ob er richtig oder falsch war, ob das ein guter Weg ist, Mythen zu entkräften. Und wir haben also wieder unsere Szenarien verwendet, haben eine Rahmenhandlung konstruiert und haben gesagt, ihr sollt jetzt diese Informationen lesen über den Vergewaltigungsfall. Im Prozess ist ein Sachverständiger aufgetreten, der etwas gesagt hat über Vergewaltigung, und vor der Urteilsfindung fasst der Richter den Sachverhalt noch einmal zusammen. Wir hatten drei Bedingungen. Die erste Bedingung war die, die dieser Broschüre entspricht. Die Mythen werden erst genannt und dann werden sie entkräftet. Und das hieß dann eben, Toms Anwalt hat hervorgehoben, dass das Opfer nicht sofort nach der Tat Anzeige erstattet hat. Das spräche dafür, dass Silke zunächst freiwillig mit ihm Sex gehabt hätte und sich anders überlegt habe. Das ist der Mythos. Und dann hieß es, hierzu führt der Sachverständige aus, dass es ja oft der Fall sei, dass Vergewaltigungsopfer erst nach einiger Zeit und mit Unterstützung von Vertrauenspersonen die Kraft zu einer Anzeige aufbrechen, also der Mythos wird entkräftet. Dann gab es eine zweite Bedingung, da haben wir nur diesen zweiten Teil, also nur die Antimythenbotschaft präsentiert, und es gab noch eine Kontrollgruppe, die gar nichts zu den Mythen gehört hat, sondern nur so den Fall beurteilen sollte. Und wir haben geguckt, inwieweit sich diese Informationen auf die Antworten auf unsere Vergewaltigungsmythen-Akzeptanzskala auswirken. Wenn die Mythenentkräftung funktioniert, sollten die Personen anschließend den Mythenaussagen weniger zustimmen. So, was Sie hier aber sehen, ist, dass das mitnichten für beide unserer Entkräftungsbedingungen der Fall ist. Nur diejenigen, die die Botschaft bekommen haben, in der die Mythen nicht zuvor nochmal wieder aufgewärmt wurden, haben hinterher weniger Zustimmung zu den Mythen gezeigt. Bei denen, die die Mythen erstmal wieder vorgesetzt gekriegt haben, hat sich kein Effekt gezeigt. Und das heißt also, dieses Format, so intuitiv plausibel, wie es erscheinen mag, erstmal das Falsche zu wiederholen, das hat so nicht funktioniert. Und wir machen im Moment gerade weitere Studien, die zeigen können, dass es was mit der Gedächtnisleistung zu tun hat, dass Versuchspersonen in unseren Studien viel eher dazu neigen, einen Mythos als wahr zu erinnern, als dass sie umgekehrt eine wahre Aussage als Mythos erinnern. Man nennt das den Truth Bias, den Wahrheitsbias. Und das heißt eben, man muss sich auch genau überlegen, wie man solche Mythen attackiert. Ich kann Ihnen jetzt noch keine gute Antwort sagen, wie man es machen soll. Aber wir haben zumindest hier erste Daten, die den Weg, den viele Institutionen in guter Absicht beschreiten, zumindest in Frage stellt. Das ist sozusagen noch ein bisschen Work in Progress, aber es ist zumindest ein Hinweis darauf, dass man auch in diesem Bereich sich ganz genau angucken muss, was man macht und was eine gute Strategie ist. Gut, ich spare mir jetzt mal die Zusammenfassung. Komme zu meiner Schlussfolie. Was muss man tun? Ich denke, das haben wir heute ja auch schon vielfach gehört, es gibt sowohl individuelle als auch strukturelle Ebenen, auf denen sich was ändern muss. Also es ist eine gesellschaftliche Aufgabe. Ganz wichtig ist eine frühzeitige Aufklärung, in diesem Fall Aufklärung über die Mythen, nicht Aufklärung über Sexualität. Vor allen Dingen auch das Aufbrechen eines stillschweigenden Konsens. Es gibt auch Studien, die ich hätte erwähnen können, dass vor allen Dingen junge Männer, die den Wahrheitsgehalt oder die Akzeptanz von Vergewaltigungsmythen in ihren Altersgruppen deutlich überschätzen. Wenn man sie selber fragt, wie sehr glaubt ihr diesen Mythen und was glaubt ihr, wie die Leute in eurer Altersgruppe das einschätzen, sagen sie immer, wir glauben da nicht dran, es ist nur bei den anderen so weit verbreitet. Also diese Fehlwahrnehmung kann man attackieren, kann man aufbrechen. Man sollte die Anzeigebereitschaft erhöhen, das denke ich, da gibt es gar keinen Zweifel. Eher ist die Frage, wie man das erreichen kann. Und die Arbeiten, die ich heute gehört habe, zeigen ja, dass sie da auf einem guten Weg auch sind, diejenigen, die in der Praxis mit Opfern arbeiten. Und man müsste auch ganz entscheidend die Problematik in der Aus- und Fortbildung, insbesondere von Juristinnen und Juristen, verankern. Da höre ich von den Kollegen aus diesen Disziplinen einfach, dass da noch enorm viel im Argen ist und dass man da vielleicht auch auf struktureller Ebene ansetzen müsste. Dann möchte ich noch ganz kurz meine Kolleginnen und Kollegen aus dem Forschungsteam erwähnen und dann bleibt mir nur noch vielen Dank an Sie zu sagen für Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön. Thank you.